Wahrsagen, Horoskope, Hexerei. Der Okkultismus boomt. Immer wieder suchen Menschen nach Glück, nach Erfüllung und sie lassen sich dabei auf Dinge ein, die einfache Lösungen versprechen. Aber welche Mächte stecken eigentlich wirklich dahinter und wie ist das Ganze biblisch einzuordnen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Elke Kamp-Heuss, sie ist Sozialpädagogin und ehemalige Esoterikerin, und mit Professor Helge Stadelmann. Er ist Theologe, Seelsorger und Altrektor der FTH. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Und jetzt sind Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Ganz prima.
Elke, du warst viele Jahre lang ganz tief in der Esoterik drin. Wie hat denn dieser Weg damals für dich angefangen?
Eigentlich ganz harmlos. Ja, ich wusste gar nicht, was Esoterik ist. Ich wollte eigentlich nur was Gutes für mich tun. Erstmal für meinen Körper, für meine Seele. Und dann habe ich angefangen mit Yoga. Und danach habe ich gedacht, ich will auch ein bisschen was über mich erfahren, habe einen Selbsterfahrungskurs besucht und habe dann noch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Und in dieser Ausbildung, da wurde mir schon gesagt, wir können uns öffnen für den Empfang der göttlichen Energie. Mhm. Und Gott wurde anders dargestellt. Gott wurde so dargestellt als Bewusstsein, als Energie. Und da dürfen wir uns für öffnen. Und dann strömt diese Energie durch unseren Körper, wir entspannen uns und so weiter.
Also nicht als personales Wesen, sondern
Nein.
als eine Kraft oder
Richtig.
Energie.
Ja. Kraft oder ja Energie mhm. hauptsächlich, ja.
Und für alle von uns, die jetzt noch nie damit zu tun hatten, wie kann man sich das vorstellen? Also was hast du da geglaubt und was hast du auch praktiziert?
Ja, geglaubt, ich sag mal so, das fing erst mal so an, ich war auf der Suche. Von Kind an eigentlich. Ich wusste, irgendwo gibt's einen Gott, aber wie soll ich den kennenlernen? Und dann war ich enttäuscht von der Kirche, durch den Pfarrer unseres Dorfes. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt meinen eigenen Weg. Ja, und da finde ich auch. So war ich der Meinung. Und dann durch dieses völlige neue Gedankengut, hier wurde mir plötzlich ein ganz anderes Bild über Gott vermittelt. Und dann hieß es, du kannst dich eins machen mit der Natur, du kannst dich eins machen mit dem Baum, du kannst das indianische Horoskop gebrauchen. Da hast du eine bestimmte Pflanze, die brauchst du dann für dich. Oder einen bestimmten Stein, den brauchst du dann für dich.
Okay.
Und das musst du dann am besten auch im Haus haben.
Und das bringt dann Glück oder was machen diese Steine?
Das gibt dir Kraft. Da gibt es auch ein Krafttier dabei. Und wenn du das alles irgendwie möglichst hast, du kannst dir einen kleinen Altar machen, da kannst du das draufstellen. Und dann kannst du meditieren und kannst dich vereinen mit diesen Dingen. Und dann entfaltet sich deine Göttlichkeit.
Und was hast du dann gemacht, um diese göttliche Energie in dir zu entfalten?
Ja, dazu brauchte es natürlich bestimmte Rituale. Wir haben zum Beispiel ein Vollmondritual abgehalten. Und um die Kraft des Mondes zu bekommen. Oder man ist in die Natur gegangen, man hat sich vereint mit der Natur. Ich habe zum Beispiel auch Seminare gehalten. Und in diesen Seminaren hieß es, da müssen die vier Elemente dabei sein. Luft, Wasser, Feuer, Erde. Ja? Und wenn die dabei sind, dann stimmt das Ganze. Es ging immer um Ganzheitlichkeit. Natur und Gott und der Mensch war alles auf einer Ebene. Alles durchzogen von göttlicher Kraft.
Und dann 1990 hat sich das alles so ein bisschen verändert. Da warst du zusammen mit deinem Mann in Australien und bist zum ersten Mal Jesus begegnet.
Ja.
Wie kam denn das? Was ist da passiert?
Ja, also wir waren schon monatelang auf der Reise und es war uns ganz klar von Anfang an, wir suchen. Wir machen diese Reise, obwohl ich schon lange in der Esoterik war, mein Mann schon lange im Buddhismus. Wussten wir immer, wir sind noch nicht angekommen. und wir brauchen noch was. So. Und auf dieser Reise kamen wir dann über Indien, Indonesien nach Australien und dort wollten wir einen Freund besuchen. Der wohnte im Urwald, da sind wir per Anhalter gefahren, ein Stück weit. Und dann wurden wir von dem Mann, der uns mitgenommen hat, eingeladen in seine Kirche am Sonntag. Nun, ich habe mich immer Christin genannt bis dahin und dachte auch, ich bin ja Christin, da gibt es einen Gott irgendwie, ich bin konfirmiert, ich bin getauft, fertig. Ja. Aber der Mann holte uns dann ab, brachte uns allerdings nicht in eine Kirche. Da war ich ja sehr skeptisch. Es war ein Schulgebäude und die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre der wirklich da. Das hat uns schon angesprochen. Nun, aber ich blieb skeptisch und nach dem Gottesdienst kam dann eine Frau zu mir und fragte mich, wie ich heißen würde, wo ich herkäme und dritte Frage, darf ich mit dir beten? Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen sollte. Ich wusste auch nicht richtig, wie man ein christliches Gebet, ja, ich kannte ein Kindergebet. Gut, ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Dann hat die Frau gebetet und als sie betete, war für mich völlig klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte nämlich inzwischen in all den Jahren unsichtbare Mächte. Ich wollte mich ja bewusst damit verbinden. Ich hatte meinen Engelführer, ich hatte meinen Geistführer. Und das war für mich klar, es gibt eine unsichtbare Welt und es ist sogar gut, wenn du dich damit verbindest. So hieß es. Und darum wusste ich in diesem Gebet, hier ist eine Macht, die ist größer als alles andere. Die kenne ich noch nicht. Und ich wusste in dem Moment, das muss Gott sein. Ja, ich fing an zu weinen, weil mein Leben stand auf einmal vor mir und ganz klar, dein Leben hat Gott nicht gefallen. Mhm. Und als ich dann so weinte, da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Nun gut, kann man sagen, das sagt die Frau. Für mich war aber klar, nein, das sagt Gott in diesem Moment zu mir. Und dann fragte sie mich, ob ich jetzt in Zukunft mein Leben mit Jesus Christus führen will, ob ich ihm mein Leben geben will. Und habe ich gesagt, ja. Ich wusste nicht, was das wirklich bedeutet. Ja, aber ich wusste, ich bin auf der Suche. Ich wusste, ich habe es noch nicht gefunden. Und ich wusste, jetzt ist Gott da und jetzt muss ich ja sagen. Und dann habe ich das gemacht.
Und dann hat deine Reise mit Jesus begonnen.
Ja.
Wie schön. Ja. Danke fürs Teilen. Helge, auch du bist schon als Kind mit dem Okkultismus so ein bisschen in Berührung gekommen, als ihr mit eurer Familie in ein neues Haus gezogen seid. Nimm uns da mal ein bisschen mit hinein, was ist da passiert?
Ja, das war ein Erlebnis so in der Grundschulzeit. Meine Eltern waren kurz vorher zum Glauben gekommen, hatten ihr Geschäft verkauft und hatten ein ehemaliges Hotel gekauft. Und das sollte jetzt umgebaut werden zu einem christlichen Erholungsheim und Freizeitheim. Und als wir da im Herbst 1958 war das, in diesem sonst leeren Haus nur als Familie waren, da war das Erlebnis, was wir hatten, mein Bruder und ich, wir sind in unserem Zimmer und plötzlich mitten im Raum, also nicht nebendran, nicht im Schrank oder sonst, mitten im Raum ein Knall. Wir liefen ganz verängstigt zu den Eltern. Und die haben uns dann, nicht an diesem Abend, da haben sie uns beruhigt, in den nächsten Tagen dann vorsichtig erklärt, dass sie jetzt selber auch als Erwachsene mehrfach solche Dinge erlebt haben. Zum Beispiel in der Etage, wo jetzt die Eltern ihr Schlafzimmer hatten, oben drüber waren die leeren Zimmer. Da konnte es sein, dass es sich anhörte, als würde da jemand kegeln. Und zwar die Kegelkugel rollt und dann klirren Flaschen. Meine Mutter ist eine sehr couragierte Dame gewesen. Die ging sofort hoch. Was war da? Nichts. Nichts. Niemand. Allein die Familie in dem großen Haus. Und diese Dinge haben sich fortgesetzt. Und als man dann beim Entrümpeln des Hauses, beim Dachboden angekommen war, findet man eine Kiste mit spiritistischer Literatur.
Okay.
Und Also Literatur, die beschreibt, wie man Geister ruft und so weiter. Mhm. Und die Eltern waren ja noch junge Christen. Sie haben dann erfahrene Christen gefragt und die sagten, also Spiritismus ist etwas, was Gott klar verboten hat. Wir sollen nicht Kontakt mit den Toten aufnehmen. Das hat mit der Gegenseite zu tun, nicht mit Gott. Und da gibt's eigentlich nur eines, diese Dinge klar zu entfernen. Und da wurde all diese Literatur dann verbrannt. Und es wurde gebetet und auch die Familie und dieses Haus ganz neu Gott geweiht. Danach ist das nie wieder gewesen. Und für Jahrzehnte war das ein Segensort, an dem viele Menschen zum Glauben gekommen sind.
Okkult bedeutet ja verborgen, ne? Ihr habt beide von der unsichtbaren Welt gesprochen. Welche Formen von Okkultismus gibt es denn heutzutage im Jahr 2025, Helge?
Also zum einen gibt es immer noch den traditionellen Aberglauben, dass Leute an Glücksbringer glauben oder bestimmte Zeichen, wenn die schwarze Katze von links über den Weg geht oder Schornsteinfeger, dass das Unglück bringt. Es gibt neben diesen abergläubischen Dingen dann Wahrsagepraktiken, Horoskope, wo Leute vielleicht auch durch Pendeln etwas herausfinden wollen, im Blick auf die Zukunft Antworten bekommen wollen. Das geht bis hin dann zu Magie. Also es gibt zwei Arten von Magie, weiße Magie, schwarze Magie. Die eine ist religiös fromm verbrämt. Also es gibt so einen Zauberspruch, den sich dann Leute in den Landwirte in den Stall hängen. Marienmilch und Christi Blut ist für Brand und Rotlauf gut. Und das soll jetzt die Tiere schützen vor diesen beiden Seuchen. Aber genauso gibt es schwarze Magie, die dann ganz bewusst auch mit der dunklen Macht Kontakt aufnimmt und meistens auf Schadzauber hinausläuft, also um jemanden schaden zu wollen. Dann gibt's verschiedenste Formen von Wahrsagung, Mantik, die dann mit den Sternen zu tun haben, mit Astrologie und diesen Dingen. Dann, das hatten wir gerade gehört, diese Formen der Esoterik, die gerade in dieser New Age-Bewegung Ende des Jahrtausends sehr stark aufkamen. Ich möchte einen Bereich auch erwähnen, gerade in Ländern, wo man manchmal denkt, ach, die Naturvölker, die sind doch alle sozusagen von nichts Bösem berührt. Aber gerade in den animistischen Kulturen hat man dort massive Magie. Die Medizinmänner sind in der Regel Leute, die bei ihrer Initiation ganz bewusst Geister, möglichst starke Geister invozieren, die dann in sie kommen, damit sie Macht haben. Und das gibt ihnen dann in Kontakt mit diesen Geistern die Möglichkeit, Diagnosen zu stellen, festzustellen, wer da eventuell jemanden geschadet hat, dann einen Gegenzauber zu starten. Und ich denke da an ein Buch, das ein Freiburger Ethnologe übersetzt hat, Der Geist des Regenwaldes. Da wird das im Detail geschildert, so ein Schamane, wie er in diesen Zauberzyklus hineinkommt, wie dort wirklich etwas passiert und was das für Kämpfe gekostet hat, bis er schließlich dort herauskommt, als er sich bekehrt und zu Christus wendet. Mhm. Also auch das ist so eine Form.
Ja, das klingt alles total skurril und auch gruselig. Und jetzt leben wir ja in einem säkularen, aufgeklärten Zeitalter im Jahr 2025. Warum haben wir denn das Ganze mit Aberglaube, Magie und so weiter nicht schon längst hinter uns gelassen, Elke?
Ja, das klingt für dich gruselig, ja. Aber für die Leute, die in der Esoterik sind, klingt das faszinierend. Weil du bekommst ja gesagt, in dir sind besondere Kräfte. In dir sind du ist die Schamanin. Ja, ich habe jetzt gerade zu Hause einen Prospekt bekommen. Entdecke die Schamanin in dir. Ja, und ja, das reizt die Leute. Weil irgendwie finden sie offensichtlich in den Kirchen, nicht mehr das, was sie wirklich suchen. Und unsere ganze Gesellschaft ist ja jetzt durchdrungen von dem Wunsch auch nach Spiritualität, spirituelle Erfahrungen zu machen. Das ist jetzt in. Wir sind drüber hinaus über dieses Zeitalter, wo wir noch wissen wollten. Nein, jetzt wollen wir erfahren. Und das ist genau der Grund, warum uns das heute so lieb gemacht wird. Und nicht nur das, ich sag mal, die New Age Bewegung, die hat schon vor, ja, als sie begann, das war ja Ende der 60er oder in den 60ern, als sie schon begann, da waren schon Ziele da. Und sie haben diese Ziele einfach auch genannt und haben gesagt, jetzt, wenn das neue Zeitalter ab dem Jahr 2000 kommt, dann werden die Menschen mit paranormalen Phänomenen konfrontiert. Das wollen sie. Wir wollen sie mit der unsichtbaren Welt in Verbindung bringen, weil der Mensch muss jetzt erkennen, dass er mehr Kräfte in sich hat, dass er mehr als nur Wissen hat.
Ich denke, auch in der Moderne hat der Mensch so den Eindruck, da hat man alles im Griff. Die Dinge funktionieren naturwissenschaftlich exakt. Und dann gibt es Dinge wie etwa den Bereich der Gesundheit, wie den Bereich der Zukunft, den man nicht im Griff hat.
Nicht unter Kontrolle, ja.
Und dann nimmt der Mensch, wenn er an die Grenzen der Machbarkeit auch in unserer Apparatemedizin und so kommt, oft Zuflucht zu diesen okkulten Dingen, einfach um im Blick auf Wissen und Macht da dann neue Möglichkeiten anzuzapfen. Dazu, das hast du gerade im Nebensatz erwähnt, es wird zur Ersatzreligion. Der Immanuel Geibel, der hat schon gesagt, Glaube, dem die Tür verwehrt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Wo man Gott die Tür verwehrt, kommen die Gespenster. So.
Elke, du hast vorher schon davon gesprochen, dass du Jesus dann gefunden hast und sich alles verändert hat und du sofort gemerkt hast, da ist was anders. Jetzt kann man ja sagen, auch im christlichen Glauben glaubt man an eine unsichtbare Welt oder an etwas, das man nicht sieht, nicht fassen kann. Was ist denn der Unterschied zwischen Okkultismus und dem christlichen Glauben?
Erstmal muss man im Okkultismus nicht glauben. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen nur das entsprechende Ritual abhalten. Und das ist ein großer Unterschied. Ich muss mich auch nicht entscheiden für eines. Ich muss nicht sagen, ich möchte jetzt Schamanin werden. Kann ich, ja, ich kann aber auch genauso gut sagen, ich mache nebenbei, mache ich was aus dem Islam, zum Beispiel gibt es da auch den Sufismus, eine esoterische Richtung im Islam und das mache ich gleichzeitig nebenbei. Oder ich hole mir aus dem Judentum die Kabbala, kann ich auch nebenbei noch machen. Also ich mische alles und das ist der große Unterschied zum Christentum. Ich muss mich klar entscheiden für Jesus Christus.
Helge, du hast es vorher schon so ein bisschen angerissen. Wie ist denn jetzt das Ganze, über was wir hier schon gesprochen haben, wie ist es theologisch, biblisch zu bewerten?
Also wenn man das biblisch einordnet, muss man sagen, es gibt eben diese zwei Wirklichkeiten. Die Wirklichkeit Gottes, was die unsichtbare Welt betrifft, aber es gibt auch sozusagen einen dunklen Gegenbereich. Die Bibel spricht von Gott und dem Teufel. Sie spricht von Engeln und Geistern. Sie spricht von dem, was Gott tun kann, auch wunderhaft, Wundern. Und es gibt auf der anderen Seite die Magie. Die Bibel spricht von Prophetie, von Dingen, wo Gott etwas klar macht im Blick auf die Zukunft. Und es gibt Mantik, Wahrsagung. Also hier ist im Grunde es so, das würde die Bibel deutlich machen, dass der Gegenspieler Gottes im Grunde seine Antireligion aufbaut. Mit vielfältiger Verführung, die den Menschen nahe kommen und wo er aus einem gewissen Pluralismus von Möglichkeiten in unterschiedlichsten Religionen und Strömungen Kontakt aufnehmen kann mit dem Jenseitigen. Wichtig ist auch, wenn es um Gott und den Glauben geht, ist Gott der Herr. Und ich kann ihn bitten. Ich kann von ihm etwas erwarten. In der Magie möchte der Mensch sich dieser höheren Macht irgendwie bewältigen. Er möchte sie etwa durch Zauberformeln zwingen.
Und selbst Gott sein auch, ja, ne? Das hast ja du auch gesagt.
Man kennt das ja, man muss dann den Namen vielleicht des Geistes oder der Gottheit wissen und dann, wenn man die richtige Formel hat, dann hat man ihn im Griff und Gott muss gar nicht. Gott ist Gott. Und die Bibel spricht diese Dinge auch sehr deutlich an. Als das Volk Israel in das Land Kanaan kommt, in dem es ganz viele okkulte Praktiken geht, da könnte man im 5. Buch Mose Kapitel 18 nachlesen, dass Gott sagt, wenn du in dieses Land kommst, dann sollst du nicht Folgendes tun. Du sollst nicht dich an Wahrsager halten. Du sollst keine Magie betreiben. Du sollst nicht Kinder opfern gegenüber Geistern. Du sollst nicht die Toten befragen. All diese Dinge, die Sterne befragen, wird auch noch gesagt. All diese Dinge sind mir, spricht Gott der Herr, ein Greuel. Also das sind Dinge, wo Gott wirklich sagt, lass die Finger davon. Und wenn man ins Neue Testament geht, dann gibt es diese klare Aussage, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn die Apostel das Evangelium verkündigt haben, dann kriegt Paulus schon gleich den Missionsauftrag, du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von den Abgöttern zu dem lebendigen Gott und Vergebung ihrer Sünden bekommen. Also das sind zwei Welten und da ist ein großer Wechsel angesetzt. Da gibt's in der Bibel keine Vermischung.
Es gibt ja gerade auch im Gesundheitsbereich so Produkte, bei denen man nicht so ganz sich sicher sein kann, was steckt da dahinter, was ist der Hintergrund, wie sind die zustande gekommen, was für ein Glaube steckt da auch dahinter. Gibt's da in der Bibel irgendwie so ein Beispiel, wo die Trennlinie verläuft?
Für mich war da hilfreich, an das Götzenopferfleisch zu denken, zu neutestamentlicher Zeit. Zumal es da ausführliche biblische Kapitel gibt, 1. Korintherbrief Kapitel 8 und 9 und auch im Römerbrief wird das Thema angesprochen. Und da ist es so, Paulus macht dort auf der einen Seite ganz klar, ihr könnt auf keinen Fall, 1. Korinther 10, an dem Ritus teilnehmen im heidnischen Tempel, wo zu Ehren des Götzen, hinter dem Dämonen stehen, eine Mahlzeit gefeiert wird, Götzenopferfleisch gegessen wird, ein Tier zu Ehren des Götzen geopfert wird. Ihr könnt nicht, sagt er dort, am Tisch der Dämonen teilhaben und gleichzeitig am Abendmahl am Tisch des Herrn. Ansonsten, sagt er, wenn das Fleisch auf dem Markt verkauft wird, fragt nicht danach, esst einfach. Das eine ist im Grunde ein quasi religiöser, nämlich okkulter Akt zu Ehren der dämonischen Macht des Götzen. Das andere ist einfach kreatürliches Fleisch und du verherrlichst oder verehrst den Götzen nicht, indem du dieses Fleisch isst, nicht fragst und es isst. Und da gibt's natürlich auch Christen, die sehen hinter jedem Busch einen Dämon und haben dann furchtbare Angst bei allem. Ja. Und ich denke auch in diesem Bereich Naturmedizin, da gibt es viele Dinge, die sind einfach natürlich. Und dann gibt's Dinge, die sind im Kontakt mit anderen Religionen, mit esoterischen Gedanken, sind vom Taoismus, Hinduismus beeinflusst. Und da stecken andere Mächte dahinter. Und dann gibt's manchmal auch so einen Zwischenbereich, wo man einfach nicht weiß, wenn das irgendetwas zu tun hat mit Zuwendung zur jenseitigen dunklen Welt, dann Finger davon lassen. Wenn da irgendwelche Rituale mit verbunden sind, Finger davon lassen. Aber ansonsten vielleicht auch mal wie Götzenopferfleisch behandeln.
Lass uns mal ganz konkret werden. Wenn ich jetzt eine Person in meinem Umfeld habe, die sich okkulten Praktiken geöffnet hat, da irgendwas praktiziert, was kann ich denn tun? Wie kann ich damit umgehen, Elke?
Ja, ich würde erst mal fragen, was suchst du da drin? So. Und viele, oft bei Christen, die dann solche Personen treffen, die sagen dann, oh, ich habe da ein komisches Gefühl bei oder vielleicht sogar, das ist vom Teufel. Das würde ich nicht sagen. Ich würde einfach versuchen, diese Person erstmal zu informieren. Erstmal natürlich, was sucht sie in diesen Dingen, ja? Und dann auch zu sagen, ja, weißt du, dass das mit dem Gott der Bibel jetzt zum Beispiel, obwohl das für manche auch schon ein Problem ist, ja, aber mit dem Gott, den du suchst, vielleicht nicht unbedingt dazu gehört. Und ich würde dann erklären, woher das kommt. Ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, ich sag mal Yoga, ja, dann würde ich sagen, jetzt erkläre ich erstmal, was ist der Hintergrund von Yoga? Und dass Yoga eine spirituelle Technik ist, auch wenn wir hier sagen, das ist nur Sport, das ist unser westliches Denken, aber wir können normalerweise nicht eine ursprünglich spirituelle Methode einfach nur als Sport machen, weil dahinter steckt eine unsichtbare Welt. Und so würde ich versuchen, das zu erklären. Aber dazu müssen wir natürlich die Hintergründe kennen. Und wir müssen uns informieren.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart.
Dankeschön.
Danke auch dir fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.